Ihr Lieben, das Evangelium ist eine Traumsituation für jeden Priester. Jeder Priester träumt davon, dass genau das passiert am Anfang dieses Textes, Lukas Kapitel 11. Dass nämlich ein Gläubiger zu ihm kommt und sagt: Bring mir bei, wie das geht mit dem Beten. Jesus hat offensichtlich längere Zeit gebetet. Ich vermute, dass er das wahrscheinlich still getan hat. Und im Augenblick, wo er zeigt, so jetzt macht er irgendeine Pause oder es verändert sich was, grätscht sofort einer seiner Jünger rein, zupft ihn an seinem Gewand und sagt: Meister, ich will das auch können, zeig mir, wie das geht. Diese Begeisterung ist doch so natürlich und normal. Wenn du in einem Tennisclub bist und jemand spielt Tennis, sagst du: Bring mir das bei, ich will das auch können. Wenn du im Angelverein bist, willst du von deinen Angelgenossen wissen, wie gehen das, wie machen die das, welchen Köder benutzen sie, welche Technik beim Auswurf. Du sprichst über das, was sie tun. Wenn du im Bridgeclub bist, geht es um Spielzüge. Worum denn sonst? Und in der Kirche? Da essen wir zusammen Kuchen, trinken zusammen Kaffee und anschließend schimpfen wir auf den Bischof. Und hier die Traumsituation. Ein Priester wird gefragt: Was ist denn das Kerngeschäft der Christen? Das Gebet. Bitte zeig mir, wie das geht. Ach, wie herrlich wäre das, wenn einem Pfarrer das passieren würde. Frage an euch: Habt ihr jemals in eurem Leben eurem Pfarrer diese Frage gestellt? Ehrlich, habt ihr jemals einen Priester gefragt: Gib mir einen Tipp, wie kann ich besser beten? Das ist die Traumfrage für jeden Pfarrer, dafür sind wir da. Nicht um Kaffee und Kuchen zu essen. Okay, können wir auch, aber das ist echt nicht unsere Kernkompetenz. Ihr wisst, auch Nicht-Pfarrer können Kaffee und Kuchen essen und über den Bischof schimpfen. Da braucht man keine Priesterweihe zu. Also Kerngeschäft und deswegen auch heute Kernthema. Ich möchte heute mal mit euch den ganz großen Bogen spannen. Man kann üblicherweise über schon einen Halbsatz stundenlang predigen, gar kein Problem. Heute fällt auf, dass Lukas in seinem 11. Kapitel 5 verschiedene Teile zusammen komponiert als eine Lehre zum Gebet. Und das tut nur Lukas so. Bei Matthäus taucht das alles irgendwo anders auf, in einer anderen Verteilung. Warum komponiert der Evangelist Lukas so eine Lehre zum Gebet? Ich möchte euch in drei Punkten reinnehmen in das, wie Jesus entsprechend dem Evangelisten Lukas lehrt, was Gebet ist. Das Erste, der Einstieg für Anfänger. Wie erkläre ich es einem Anfänger? Ich gebe ihm ein vorformuliertes Gebet. Der Einstieg ist mündliches Gebet mit einem festen Text, den ich am besten auswendig lerne und immer wieder mal spreche und bete. Das Vaterunser. Ein wunderbares Gebet, da ist alles drin, das kann ich von der Wiege bis zur Bahre machen. Das geht immer. Aber, ihr Lieben, das ist der Einstieg. Vorformulierte Gebete ist die erste Stufe der Anfänger. Und wenn ein Christ auch nach Jahrzehnten nur das kann, dann ist er in der ersten Klasse sitzen geblieben. Ist doch ein bisschen schade, oder? Ihr müsst doch mehr können als erste Klasse. Ihr glaubt es nicht, ich treffe auch im Beichtstuhl auf 90-jährige Personen, die nie aus der ersten Klasse rausgekommen sind. Und ist doch schade, oder? Zumal ja auch da viel mehr drin steckt. Zum Beispiel, wenn ich das Vaterunser mal analysieren würde, würde mir auffallen, ja hoppla, die eine Hälfte geht nur um Gott Die andere Hälfte geht um das, was Menschen untereinander betrifft. Das bedeutet also, wenn ich mündlich bete, sollte ich meine Hälfte der Zeit für den Lobpreis Gottes verwenden. Ich sollte die Hälfte meiner Zeit sagen: Herr, mein Gott, wie schön ist es, auf deiner Welt zu leben. Wie toll hast du alles gemacht. Großartig das Wetter heute. Ich muss gar nicht draußen gießen. Alles ist schon feucht. Macht mal eine kurze Inventur bei euch. Wenn ihr betet, betet ihr wirklich die Hälfte eurer Worte als Lob Gottes oder nörgelt ihr immer nur rum? Ah, ich bekomme zu wenig Gehalt, meine Frau ist nicht nett genug zu mir, mein Auto ist zu langsam. Lieber Gott, mach, dass ich ein größeres Auto habe und früher in Rente gehen kann. Oder habt ihr wirklich Lob auf dem Herzen? Ich will ja einen Überblick geben, mal genug zu diesem ersten Punkt. Der zweite. In welcher Haltung sollst du beten? Habe ich, wenn ich bete, eine wirkliche Haltung der Zuversicht, dass ich weiß, da hört mir schon jemand zu, und zwar mit großer Offenheit und mit großem Wohlgefallen? Jesus benutzt dafür ganze zwei Bilder, ganze zwei Geschichten, die Lukas zusammen komponiert hat. Das erste ist diese Mitternachtsstory. Also modern gesprochen, es kommt jemand bei dir unangemeldet zu Besuch, lang nach Ladenschließungszeiten, selbst an der Tanke gibt es nichts mehr zu essen, du brauchst noch irgendeine Tiefkühlpizza, hast aber nichts zu Hause und denkst, okay, mein Kumpel, der hat immer Tiefkühlpizza, von Wagner wahrscheinlich, und du gehst dahin, klingelst und er sagt, also bei aller Freundschaft, hast du auf die Uhr geguckt? Es ist 2 Uhr nachts. Du glaubst doch nicht jetzt ernsthaft, dass ich dir eine Tiefkühlpizza gebe. Nachts um 2. Schleich dich. Er sagt das nicht. Ganz im Gegenteil. Es ist völlig egal, wann ich zu ihm komme, wie unpassend das ist und wie unpassend auch meine Bitte ist. Er tut das einfach, weil er mein Kumpel ist. Weil er mein Freund ist. Selbstverständlich. Er sagt, also pass mal auf, blöde Uhrzeit, aber komm mal, ich habe noch eine Wagner-Pizza mit doppelt Käse. Bete ich so Gott gegenüber? Genauso das zweite Bild, das er benutzt. Er sagt, ihr Menschen alle, ihr seid schlechte Eltern im Vergleich zu mir. Ihr seid böse Väter im Vergleich zu mir. Und selbst wenn ihr böse seid, ihr gebt euren Kindern doch gute Nahrung und keine Schlangen und Skorpione zu essen. Also in China muss man natürlich anders predigen, weil da ist Schlange eine besondere Delikatesse. Es ist das Beste, was ich für ein Kind geben kann. Aber in Europa anders. Selbst der böse Vater gibt gute Gaben an seine Kinder. Um wie viel mehr muss der Vater im Himmel wunderbare Gaben für seine Kinder haben? Und jetzt mal wieder eure Inventur. Betet ihr wirklich so, dass Gott euch Gutes will? Wenn ihr ein Scheitern einer Beziehung habt, wenn ihr euren Job verliert, wenn eine Geldanlage scheitert, wenn euch eine Krankheit betrifft, die ihr nicht wollt, oder jemand stirbt, über dessen Tod ihr nicht wegkommt. Geht ihr wirklich davon aus, dass dieser Gott immer wohlwollend da ist und alles hört, was ihr ihm sagt? Der Kumpel, der gute Freund, der wunderbare Vater, der immer da ist und hört. Das ist die zweite Lektion, die Lukas in seiner Gebetstheologie zusammenkomponiert. Könnt ihr noch? Ein drittes habe ich noch. Das dritte, habt ihr so oft gehört. Aber es zeigt einfach, dass die Art und Weise, wie Jesus früher gepredigt hat, heute nicht mehr funktioniert. Jesus predigt dadurch, dass er Geschichten erzählt, weil die Menschen vor 2000 Jahren fähig waren, aus den Geschichten die Lehre herauszuleiten, aus der Story die Theorie rauszuholen. Und wir können das nicht mehr. Wir können meistens aus der Story die Theorie nicht rausziehen. Denn die dritte Lektion ist, wenn du betest, lieber Christ, dann immer zuerst aktiv du. Du musst aktiv den ersten Schritt gehen. Bete nicht erst dann, wenn deine Welt zusammenbricht, wenn deine Frau dich längst verlassen hat oder deine Krankheit dich halbtot gemacht hat. Du musst früher anfangen, diese Beziehung, diese schönste Liebesbeziehung deines Lebens zu suchen, die Beziehung zu Jesus Christus. Du musst früher anfangen, täglich Zeit mit ihm zu verbringen. Du musst den ersten Schritt im Gebet gehen. Da kann dir Gott nicht helfen. Er formuliert das so: Sucht und ihr werdet finden. Klopf an und dir wird geöffnet werden. Das verlangt aber, dass du klopfen musst, Mensch. Du musst klopfen. Wenn du nicht klopfst, geht nichts auf. Beten heißt, Mensch, du musst den ersten Schritt gehen. Sei proaktiv. Das ist in 5 Teilen die Gebetstheologie nach dem Evangelisten Lukas. Der große Gong am Ende hallt laut durch die Hallen dieses großen Münsters und es hat keiner gehört. Denn der große Knall am Ende ist unglaublich. Und auch den überliest man, weil wir es nicht gewohnt sind, das Zeug rauszuholen, was drinsteckt. Ich formuliere es mal so: Im christlichen Gebet geht es nie um irgendwelches Zeug. Es geht nicht um meine Krankheit, um einen Todesfall, um Geld, um Arbeitsplätze. Im christlichen Gebet geht es um etwas ganz anderes. Es geht nicht um Dinge und Zeug, es geht um eine Person. Das, worum ich bete, was Gott mir schenken will, ist sein Heiliger Geist. Wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gibt, um wie viel mehr wird der himmlische Vater, der viel, viel besser ist, als wir uns das denken können, uns seine beste Gabe geben, und die beste Gabe ist der Heilige Geist. Nicht ich lebe, Christus lebt in mir. Ich habe das weiße Gewand der Taufe angezogen, weil ich Christus als Gewand anziehe. Ich bete als Christ nie um irgendwelches Zeug. Ich bete darum, dass Christus in mir lebt. Das ist die Gebetstheologie von Lukas. Habt ihr das jemals schon so betrachtet? Steht offen in der Bibel drin. Aber wir verstehen es nicht mehr. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen begeistern können dafür, dass wir endlich ein Schwimmverein werden, in dem geschwommen wird, ein Fußballverein, in dem man Fußball spielt, und ein Schachclub, in dem Schach gespielt wird und nicht nur über das Wetter geschimpft. Lasst uns gemeinsam eine Schule des Gebetes werden. Amen.